Am nächsten Morgen schliefen wir lange und frühstückten spät. Es hatte über Nacht noch einmal geschneit. Alles war weiß, still. Ein täuschend friedlicher Sonntagmorgen. Man saß im Warmen, sah hinaus zum Fenster und hätte alle Sorgen für Chimären halten können. Weil mich Birgitta so fragend ansah, erzählte ich ihr von Dimitri und meinen Versuchen, ihn ausfindig zu machen. »Orthodoxe Kirche«, wiederholte Birgitta und kniff die Augen zusammen. »Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es in Stockholm aber noch andere orthodoxe Kirchen.« Ich horchte auf. »Bist du sicher?« »Wir hatten da mal eine Schülerin.« Sie ging zum Schreibtisch, zog ein dickes Buch hervor und fing an zu blättern. »Im Telefonbuch findest du nichts«, meinte ich. »So schlau war ich selber schon.« »Nein, das ist ein Verzeichnis kultureller, religiöser und sonstiger Einrichtungen, speziell für Lehrer.« »Hier«, sagte sie, »es gibt noch eine syrisch-orthodoxe Kirche in Hallonbergen.« 5 Minuten später war ich schon unterwegs. Ich fand die Kirche auf Anhieb. Ein unübersehbarer großer Bau aus weißen Ziegeln. »Syrisch-orthodoxe Kirche St. Peter« stand in großen Bronzelettern darauf. Es war Sonntag, doch der Gottesdienst war schon vorbei. Ich spähte durch schießschartenartige Fenster ins Innere, sah jedoch nichts und traf auch niemanden, den ich nach Dimitri hätte fragen können. Nebenan war ein Einkaufszentrum, in dem am Sonntag natürlich nicht viel los war. Trotzdem schaute ich es mir genauer an. Eine Gaststätte im ersten Stock hatte geöffnet. Ein paar Tische standen davor. An einem davon saß Dimitri. In seinem uralten, längs gestreiften Pullover und seiner abgeschabten Felljacke und machte kugelrunde Augen, als er mich kommen sah. »Was machst du denn hier?« rief er aus und schaute völlig verwirrt immer wieder auf seine Uhr. »Und welches Jahr schreiben wir?« Keine halbe Stunde später hockten wir in Dimitris Bude. Wie ich es nicht anders erwartet hatte, wurde sein Wohnzimmer von einem guten Dutzend dicker Computer mit Beschlag belegt, die alle eingeschaltet waren, einen Höllenlärm machten und ordentlich Wärme produzierten. Neben den Tischen mit den Computern bestand das Mobiliar aus einem Bücherregal, einem löchrigen Polstersessel in der Ecke und einem dicken Bürostuhl auf Rollen. Dimitris Platz. Ich musste auf Schaumstoffkrümeln und Brotresten sitzen. Ich erzählte und ich war schnell fertig damit. Von Christinas Entführung brauchte er nichts zu wissen. Ihm von der Erpressung zu erzählen wäre höchst leichtsinnig gewesen. Meine vorzeitige Entlassung stellte ich als Verwaltungsakt dar. Und dann erzählte ich ihm von der Diskette und dem geheimnisvollen JAS-Projekt. Er gab seinem Sessel einen Stoß und rollte zu einem der Computer, griff nach der Maus und startete ein Programm. »Hast du die Diskette dabei?« Ich zog sie aus der Hemdtasche und reichte sie ihm. Er schob sie in einen angekokelt aussehenden Schlitz. Es gab ein Geräusch, als würde sie dahinter in Scheiben gehäckselt. JAS.doc. Ist das die Datei? Siehst du eine andere? Weiß man nie. Du bist der Fachmann, nicht ich. Mach einfach alles lesbar. Er versuchte zuerst, die Datei auf normalem Wege zu öffnen, scheiterte aber genauso wie ich in dem Computergeschäft in Södertälje. Mit Passwort versehen, nickte er. Kein Problem. Er startete irgendwelche Programme, fing an, mit den Knien zu wippen und auf seiner Oberlippe zu kauen und stieß nach einer Weile unartikulierte Grunzlaute aus. Doch ein Problem? Fragte ich. Ein kurzer, zweistimmiger Brummlaut aus dem Lautsprecher ließ ihn erstarren. Ich konnte förmlich zusehen, wie die Welt um ihn herum versank, wie er alles vergaß, mich eingeschlossen, und nur er und der Bildschirm übrig blieben. Wahnsinnig interessante Dinge mussten da stehen, aber ich blieb sitzen, wo ich war, denn ich war mir sicher, dass ich nicht das Geringste davon kapieren würde. Er kehrte mit einem russischen Kraftausdruck in die Welt der Materie zurück. »Heiß«, war sein Kommentar. »Höllisch heiß. Das ist mit einem echten Profi-Tool verschlüsselt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon einmal gesehen habe. Nicht bei Businessleuten. Ich weiß nicht, wer diese Datei angelegt hat, aber er muss echt was zu verbergen haben.« Das war nicht genau das, was ich zu hören gehofft hatte. »Und was heißt das? Kriegst du sie geknackt oder nicht?« »Geduld«, brummte er und ließ die Finger über die Tastatur tanzen. »Das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Aber wenn es jemanden in diesem Land gibt, der hinter das Geheimnis von JAS-Doc kommt, dann wird es Dimitri Kurjakow sein.« Die Bildschirme der übrigen Computer erwachten zum Leben. Fenster gingen auf, Programme starteten, Festplatten fingen an zu rattern und gleich darauf zuckten farbige Balken auf, wechselten Beschriftungen in irrem Tempo, erfüllte auf einmal elektronische Hektik den Raum. »Darf man wissen, was du da machst?« »Das nennt man eine Brute-Force-Attacke, parallel verteilt«, sagte Dimitri. »Sollte die Lösung finden, aber es kann dauern.« »Dauern? Aha. Und wie lange?« »Ein, zwei Tage, ein, zwei Wochen, keine Ahnung.« »Ich habe keine zwei Wochen Zeit, ich habe nicht mal zwei Tage Zeit.« Dimitri nickte. »Weiß ich. Aber man muss der Sache eine Chance geben. Es hängt davon ab, wie raffiniert das Passwort gewählt ist.« Er sah auf die Uhr an der Wand. »Ein Passwort aus 6 Kleinbuchstaben wäre jetzt schon geknackt.« Er deutete mit dem Daumen auf den Rechner, vor dem er saß. »An dieser Kiste probiere ich nebenher aus, was sich mit Köpfchen erreichen lässt, falls dich das beruhigt.«